Ja, ihr Lieben, von Anfang an des christlichen Zeugnisses machen die Kinder Gottes sich Gedanken, wie stellt man Gemeinde Jesu richtig dar? Wie ist es Gott wohlgefällig? Und es ist so schön zu sehen, dass man immer wieder auf die vier Stücke finden kann. Nicht? Die ersten Christen blieben beständig im Brechen des Brotes, in den Gebeten, was steht zuerst, in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Nicht? Wir haben uns nun vorgestern gefragt, wie können wir Gemeinschaft, wenn es ja eins von den vier Stücken ist, ja, von den Säulen, wie können wir Gemeinschaft richtig darstellen? Und deswegen versuchte ich zu zeigen, eigentlich wird Gemeinschaft durch das Betätigen der geschenkten Gnadengaben lebendig. Das heißt, Gemeinschaft hat ja den Sinn, einer ist für den anderen da. Gemeinschaft hat den Sinn, wir sind nicht allein. Gemeinschaft hat den Sinn, einer braucht den anderen. Das ist Gemeinschaft. Vielleicht machen wir uns manchmal über den Begriff Gemeinschaft viel zu wenig Gedanken. Unsere Glaubensväter hatten so die Formulierung, der und der oder die und die ist mit uns in Gemeinschaft. Ja. Man meinte aber eigentlich dann so, das sind alle die Christen, die sich verpflichtet haben, gemeinsam zu stehen, nicht? Und das Zeugnis am Ort darzustellen, nicht? Und aber das ist schon so, nicht? Aber Gemeinschaft ist eigentlich viel, viel mehr. Gemeinschaft ist viel, viel mehr. Ja, und wir haben deswegen diese drei Kapitel, 1. Korinther 12, 13, 14, Kapitel 12 und 14 haben wir so einige Schwerpunkte heraus betrachtet. Und da haben wir gemerkt, geistliche Gnadengaben brauchen ihre Entfaltung. Ja, das war am Freitagabend. Sie brauchen ihre Entfaltung. Und geistliche Gaben brauchen auch zweitens eine rechte Zuordnung zueinander. Kapitel 13, da wollen wir dann heute drauf kommen. Und drittens, geistliche Gaben dürfen nicht missbraucht werden, denn dann ist keine Gemeinschaft vorhanden. Dann ist kein Aufbau. Nicht? Kapitel 14 zeigt uns, dass sie dürfen nicht missbraucht werden. Aber wenn es um die Entfaltung der Gaben geht, dann ist 1. Korinther 12, Vers 4 das entscheidende Wort. Alles kommt von dem einen Geist, von dem einen Christus, von dem einen Gott. Gott ist der wirkende Gott. Alles in allem. Jesus Christus als ewiger Sohn, er ist das Haupt seiner Gemeinde, die sein Leib ist. Er setzt die Dienste, wir haben auch über Dienst und Amt gesprochen und darum sage ich auch bewusst immer dieses Wort, er setzt die Dienste und die Ämter ein, ja. Der Heilige Geist verteilt die Gaben auch an die Glieder der Gemeinde, eben zur Auferbauung, zum Dienst an der Welt und zum Dienst auch in der Gemeinde. Kapitel 12 also zeigt die Entfaltung, den Zweck. Kapitel 14, die Gaben dürfen nicht missbraucht werden und da mittendrin steht Kapitel 13. Das wollen wir lesen miteinander. Vers 31 aus Kapitel 12. Eifert oder strebt aber um die größeren Gnadengaben. Und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung den Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt werde, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindisch war oder kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Nun mit Kapitel 13 steht das Wort von der Liebe als das Höchste und Größte vor uns. Ist Liebe auch in dem Sinne eine Geistesgabe? So könnte man fragen, ja? Die Frucht des Geistes wird uns in Galater 5, 22 gezeigt. Ich erwähnte es schon, die Liebe, Freude, Friede, diese neun Fruchtkammern. Und Römer 5, 5 sagt, dass Gottes Liebe durch den Heiligen Geist in unser Herzen ausgegossen ist. Aber vielleicht könnten wir so sagen, die Liebe ist auch Gabe oder der Heilige Geist wird durch die Liebe sichtbar in unserem Leben, die eben dann als Frucht des Geistes reift, nicht? Eine Frucht wird ja einmal reif. Also Liebe ist also, wenn wir das so lesen, wir haben das alle schon oft gelesen, wir merken nicht ein Gefühl, sondern etwas, das wir in unserem ganzen Leben ausleben und praktizieren. Nun, die Gemeinde in Korinth war reich an Geistesgaben. Wir erinnerten uns am Freitagabend. Sie hatten an keiner Gnadengabe Mangel. Aber sie waren arm an praktischer Liebe. Ja? Die Korinther hatten ein falsches Vollkommenheitsbewusstsein. Und wir sind alle in der Gefahr, immer wieder ein falsches Vollkommenheitsbewusstsein anzustreben. Nicht? Der junge John Wesley hat ja in seinen Jugendjahren eine Lehre gelehrt, nicht wahr? Der Christ kann irgendwann in seinem Leben vollkommen werden. So vollkommen, dass er praktisch gar nicht mehr sündigt. Durch eine sogenannte zweite Erfahrung, erst die erste Erfahrung Bekehrung, Wiedergeburt, und dann kommt irgendwann eine zweite Erfahrung und dann wird man vollkommen. Dann wird man immer so, wie Christus selbst auf der Erde war. Und dann hat er gemerkt, dass er eine große Irrlehre verkündigt hat. Ja? Dass er selber nach seiner eigenen Lehre, die als junger, fanatischer Mann nicht leben konnte. Und dann hat er zu Gott geschrien, vergib mir doch, dass ich so ein Falschlehrer war. Aber wenn man eben meint, ich kann das schon, dann verfällt man dieser List des Teufels, ja. Wir müssen lernen, Paulus sagt, ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt, aber nichts, kein Fünkchen. Und wir sagen immer, ja, Gott, ich will ja dein Wort glauben, aber es ist eine ganze Menge Gutes in mir. Das stimmt doch hier nicht. Und wenn Gott sagt nichts, dann ist nichts. Und wenn hier zweimal steht, wir sind nichts und wir haben nichts ohne die Liebe, dann weniger als nichts gibt es eben nicht. Und so merken wir schon, nicht, bei der Liebe. Und ja, dieses falsche Vollkommenheitsbewusstsein, ja, das führt uns in geistlichen Hochmut. Und der Apostel erinnert sie ja in Kapitel 1, 26 daran, dass Gott das Schwache, das Unedle, das Törichte, das Hilflose und das Verachtete in seine Gemeinschaft gerufen hat. Nicht viele Edle, seht eure Berufung nach dem Fleisch. Und dann schreibt Paulus den Korinthern, aber ihr habt das alles vergessen. Ihr seid satt geworden, ihr seid reich geworden. Und er machte ihnen deutlich, dass sie eine geistliche Niederlage erlitten hat. Und das ist immer so. Wenn wir nicht in ganz demütiger Dankbarkeit bleiben, der dünkt sich dann eben irgendetwas geworden zu sein. Das ist unser Fleisch, nicht? Ja, so schön, nicht? Michael, das Lied vorgeschlagen, da vergiss nicht zu danken, nicht? Und ja, das ist im Danken, da kommt Neues ins Leben hinein, nicht? Aber wir danken ja nur, wenn wir die Gnade verstehen, in der wir sind. Solange wir die Gnade nicht verstehen und solange wir selbst noch was geschafft haben, brauchen wir nicht danken. Seht, und darum gilt Kapitel 10 in diesem Korintherbrief, auch Vers 12, wer zu stehen sich dünkt, nicht, der sehe zu, dass er nicht falle. Und Paulus stellt ihrem Vollkommenheitsbewusstsein, ja auch im Korintherbrief, in Kapitel 4, nicht wahr, diese äußere Ohnmacht eines apostolischen Lebens gegenüber. Der apostolische Dienst war Dienst an einer verlorenen Welt. Und da sagt er, wir sind Narren um Christi willen geworden. Wir sind schwach, wir sind verachtet, wir sind wie der Auskehrig der Welt geworden, ein Auswurf aller bis jetzt. Die Korinther waren aufgeblasen. In geistlichen Hochmut übten sie ein Richteramt aus. Sogar über den Apostel selbst, und das stand ihnen nicht zu. Und sie setzten sich selbst absolut und damit eben an die Stelle des lebendigen Gottes. Und sie besaßen auch die Sprachenrede oder manche sagen Zungenrede sehr reichlich. Und es ist anzunehmen, dass gerade diese Gabe ihren geistlichen Hochmut so förderte. Und es ist immer, Geschwister, eine ganz gefährliche Überzeugung, wenn man anfängt zu denken, ja, wir sind mehr als andere Christen. Wenn man anfängt zu denken, wir bilden eine besondere Versammlung hier, wir gehen den Weg der Absonderung, wir sind Gott gehorsam in allem, wir legen Wert auf die kleinen Dinge, wir bekämpfen auch die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben, nicht? Und wir legen Betonung, dass alle Schwestern das Haupt bedecken und das. Wie war das mal? Und bei uns gibt es keine Hose tragen. Das ist ja nur jüngst passé, nicht? Aber wir sind nun einfach jetzt hier der besondere Geschwisterkreis, an den Gott ein besonderes Wohlgefallen hat. Ja? Sind wir frei von dem Denken? Immer prüfen, ob das so ist. Nee, nicht so einfach. Wir wollen ja mit allem Ernst auch gehorsam sein, nicht? Wir wollen ja mit allem Ernst Gott wohlgefallen. Aber dieses in einer besonderen Vollkommenheit zu stehen, ist ein ganz gefährliches Denken. Vielmehr immer zu denken, wir sind alle nur begnadigte Sünder, das bringt uns herab von allem Hohen und stellt uns auf die gleiche Basis. Und da können wir viel besser Gemeinschaft haben. Nun, Paulus lässt die Korinther auch verstehen, dass es in der praktischen Gemeinschaft, wenn man eben zusammenkommt oder ja auch überhaupt als Gemeinde Gemeinschaft hat, keinen geistlichen Individualismus gibt. Das heißt, die Führung der Gemeinde von einer Person, das kennt das Neue Testament nicht. Im Bilde des Leibes sehen wir diesen lebendigen Organismus und wenn ein Glied oder ein Organ am Leib seinen Dienst versagt, am natürlichen Leib ist das schon so, nicht? Wenn die Leber krank ist, wenn das Herz krank ist, nicht? Dann ist tatsächlich der ganze Leib nicht mehr voll funktionsfähig. Und das kann sogar, je nachdem welches Glied, kann das tödlich sein. Und so kann tatsächlich auch eine Gemeinschaft aufhören, eben Gemeinde Jesu zu sein. Der Herr Jesus sagt ja selbst, du hast den Namen, dass du lebst, aber bist tot, nicht? Und Manfred Siebert sagt ja, wenn unser Glaube nicht mehr ist als ein Standpunkt, den wir einmal und für immer bezogen und nicht lebt und gelebt wird, ist er tot und wir selbst sind betrogen. Ja, seht, und so ist das auch hier. Jedes Glied muss sich vom Herrn selbst immer wieder in den Leib einordnen lassen. In den lebendigen Organismus geht es immer miteinander, aneinander und füreinander. Geistliches Einzelgängertum, das ist ein ganz wichtiger Satz, Geschwister, zerstört die Gemeinde. Und geistliches Einzelgängertum, nicht, führt unweigerlich zu Überheblichkeit und zu Stolz. Und darum sagt die Bibel auch in Bezug auf Leitungsgaben, Älteste immer in der Mehrzahl, nicht? Es ist immer eine Ältestenschaft in einer Gemeinde vorhanden. Nicht? Und das ist eben, weil einer wirklich den anderen braucht. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch Minderwertigkeitskomplexe entstehen. Das ist auch eine List des Feindes. Aber die Liebe zeigt uns jetzt den Weg. Denn die Liebe setzt sich niemals vom anderen ab. Diese Liebe bewahrt uns vor Irrwegen und sorgt für Einordnung eben in das Ganze, in das funktionsfähige Leben, dieses neue Leben aus Gott. Im Geist leben heißt in der Liebe leben. Und Kolosserbrief lesen wir, dass diese Liebe das Band der Vollkommenheit ist. Und drittens zeigt der Apostel den Korinthern falsche Maßstäbe und falsche Perspektiven. Ich denke, das ist auch etwas ganz, ganz Aktuelles. Wir müssen auch erkennen, dass wir jetzt am Ende der Gemeindezeit leben. Wir kennen ja auch die Prophetie aus der Schrift. Nicht? Und dann müssen wir fragen, welche Perspektive braucht die Gemeinde heute? Welche Perspektive brauchte sie vor 1000 Jahren? Welche Perspektive brauchten sie vor 2000 Jahren? Und welche Perspektive braucht die Gemeinde heute? Die Korinther haben damals die Sprachenrede als Maßstab für den Reifegrad von geistlichen Menschen genommen und haben alle anderen an diesem Maßstab gemessen. Praktisch war es so in Korinth, hast du die Sprachenrede, dann bist du geistlich vollkommen. Hast du die Sprachenrede nicht, dann fehlt dir eigentlich noch diese ganz entscheidende Gabe. Und dann stehst du auf einer unteren Stufe im Glaubensleben. Das hat sich dann einfach so in der Versammlung Korinth so zur selbstverständlichen Denkweise eingebürgert. Das ging ganz schnell. Weil diese Brüder mit dieser Rede so hervortraten, nicht? Oder sich so wichtig taten. Und ich denke, das sind immer unbiblische und falsche Perspektiven, die die eigentliche Gemeinschaft zerstören. Es entsteht nämlich das Elite-Denken. Und dann entsteht die Einteilung in erste und zweiter Klasse Christen. Und bei diesem Denken wird die Liebe überhaupt nicht mehr betätigt, ohne dass man das merkt. Man kann natürlich sagen, natürlich, ich liebe alle Geschwister. Ja, aber Liebe ist nicht nur Wort. Lasst uns nicht lieben in Worten, sondern in Tat und Wahrheit, sagt Johannes. Wir müssen erkennen, wir sind alle auf der gleichen Ebene und diese gleiche Ebene, geschöpft vom Schöpfer und mehr nicht, ja, führt uns niemals zu unterschiedlichen Ebenen. Wir mögen verschiedene Begabungen haben, aber wir sind alle auf der gleichen Ebene. Der Jesus sagt, lasst euch doch nicht Meister nennen oder nennt niemand Meister. Einer ist euer Meister. Ihr alle aber seid auf der gleichen Ebene, nicht? Als unter dem Meister, ihr seid Brüder und Schwestern, natürlich. Seht, wenn es um diese Liebe geht, da wissen wir ja, dass in der griechischen Sprache es drei Wörter gibt. Eros, davon das abgeleitete Hauptwort Eros, es bedeutet die leidenschaftliche und geschlechtliche Liebe. Auch der griechische Gott der Liebe oder Gott Eros. Das zweite ist Philein oder das Hauptwort Philia, bezeichnet die Zuneigung, die fürsorgliche Liebe. Sie ist Adel, Bestimmung, Aufgabe, Freundesliebe. David, Jonathan, nicht? Freundesliebe, das ist die Philia. Und das dritte ist die Agape, Tätigkeitswort Agapan. Und dieses Wort drückt die Gottesliebe aus, die in dem Herrn Jesus Christus erschienen ist und die dann auch im Herzen des wiedergeborenen Menschen durch den Heiligen Geist wohnt. Von dieser Liebe schreibt nun der Apostel im 13. Kapitel. Ich denke, hier haben wir nicht ein Lehrbuch der Liebe. Es ist zwar überschrieben, hohes Lied der Liebe. Das können wir ruhig so annehmen. Aber dieses Kapitel soll eine Unterweisung geben in die Missstände des korinthischen Gemeindelebens, bei denen wirklich die Gemeinschaft verloren gegangen war. Nicht wahr? Wir lesen ja dann, wenn sie zum Brotbrechen zusammenkommen, muss der Apostel Paulus sagen, das ist nicht das Mahl des Herrn essen, ihr Reichen beschämt die Armen. Ihr esst euch satt und lasst denn gar nichts mehr übrig. Habt ihr denn nicht Häuser, um eure hungrigen Leiber zu füllen? Könnt ihr denn nicht unterscheiden, was es heißt, zusammenzukommen zum Mahl des Herrn, wo Zucht geübt werden muss, Geisteszucht, und wo man nicht teilnehmen kann, wenn man in offenbarer Sünde lebt? Aber ihr macht ja überhaupt keine Unterschiede mehr. Ihr habt euch ja daran gewöhnt, dass Hurerei in eurer Mitte ist, ohne dass jemand richtet. Ihr habt euch ja daran gewöhnt, zu einem weltlichen Richter zu gehen. Es ist nicht ein Weiser unter euch, der ein Wort der Rechtsprechung sagen könnte, wenn Geschwister Streit miteinander haben. Seht, das alles war keine Gemeinschaft mehr. Das war keine Gemeinschaft mehr. Seht, Paulus sagt nun hier, diesen weit vortrefflichen Weg zeige ich euch. Dieses Wort Weg kommt in der Apostelgeschichte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal vor. Und in Apostelgeschichte 9, Vers 1, da heißt es, Saulus, der verfolgte alle die, die des Weges waren. Bei Felix heißt es später, Felix, der genaue Kenntnis hat betreffs des Weges. Nicht? Also die Christen wurden solche genannt, die den Weg gehen oder einen Weg gehen. Es war einfach in der Anfangszeit eine Bezeichnung. Sie waren des Weges. Das ist wunderbar. Ne? Und wir können natürlich auch neben dem Weg gehen. Aber die ersten Christen waren des Weges. Und ein Weg ist ja dazu da, dass er gegangen wird, er auch zu einem Ziel führt. Nun, ich denke, Gnadengaben, das haben wir auch schon in den Tagen gemerkt, sind unverfügbar. Der Herr verfügt. Er gibt sich spontan, er kann sie auch augenblicklich wegnehmen. Das kann er. Das hat er oft genug getan. Ne? Träger von besonderen Gnadengaben, wo der Herr sie wegnahm. Aber der Herr verfügt. Wenn du eine Gnadengabe hast, verfügst du nicht darüber. Kannst du nicht. Du kannst nur den Herrn wirken lassen. Und dann wirkt das Charisma. Und die Gnadengaben werden nur immer wirksam durch den göttlich gewiesenen Weg. Wir sind auf dem Weg. Und das wird uns hier gezeigt in dem Streben nachjagen nach der Liebe. Paulus schreibt ja auch im Römerbrief 13,8, seid niemand etwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt oder wenn ihr euch liebt, erfüllt ihr Gottes Gesetz. Und aus dieser Schuldigkeit ist niemand entlassen. Unsere geistliche Reife ist nicht an hohen Gaben zu erkennen, sondern daran, dass die Geistesfrucht, wie ich vorhin sagte, eben die Liebe, die in diesem Sinne auch Gnadengabe ist, dass das hell aufleuchtet und strahlt, dass Jesus Christus in unserem Leben transparent wird und dass wir etwas Anziehendes für die Menschen an uns haben, nicht etwas Abstoßendes, ja? Die Liebe zu betätigen ist also hier in Kapitel 13 diese ganz, ganz dringende Notwendigkeit. Und es zeigt uns, selbst wenn wir eine Sprache der Vollendung hätten, selbst wenn wir mit Engelzungen reden würden, aber hätten die Liebe nicht. Er vergleicht, dass wir werden nur ein tönendes Erz, eine schallende simpel. Das heißt, er will sagen, ohne Liebe ist alles nur Lärm, wie bei den heidnischen Kultfesten, nicht? Wo so viel Krach und Lärm gemacht wird. Aber wo Gottes Liebe die Herzen bewegt, da geht es mitunter recht still zu, nicht? Da geht es ist nicht der viele Lärm. Nicht? Elia auf dem Berg Karmel, nicht? Der Sturmwind, nicht? Dann alles und Gott war nicht im Sturmwind, nicht? Gott war nicht im Donner. Und dann kommt das leise Säusen und Gott war in dem Wind des leisen Säusens, nicht? Und David wird gesagt, wenn du das Säuseln des Windes in den Wipfeln der Barkerbäume hörst, nicht? Dann ist der Herr schon vor dir hergegangen. Also kein Lärm machen. Gottes Gaben, alle Gaben, auch die Wortgaben, die wir besonders angeschaut haben, der Erkenntnis der vollmächtigen Predigt, wird hier extra nochmal gesagt. Die Gabe der Hingabe des Leibes ist alles nichts ohne die Liebe. Selbst der Berge versetzende Glaube ist wertlos, wenn die Liebe nicht wirksam wird, nicht das praktische Christentum, wenn ich alles andere gewissermaßen aufgebe und abgebe, mich für andere verzehre, so ist ohne die Liebe wertlos. Selbst die Bereitschaft für den Herrn als Märtyrer einzutreten, bedeutet auch hier nichts, wenn diese Liebe, Dankeschön, nicht wirksam werden kann. Nun, wir haben hier in den Versen 4 bis 7 15 Wesensmerkmale der Liebe. 15. 7 werden positiv gezeigt, was die Liebe positiv ist, und 8, was die Liebe nicht ist. Ja? Es sind Eigenschaften und Tätigkeitswörter. 1. Korinther 13, denke ich, gehört gar nicht so in eine feierliche Stunde hinein, sondern eben in die Bewährung des Alltagslebens. Das heißt, im Umgang mit schwierigen Menschen. Und ich habe mich oft gefragt, kann man das denn alles erfüllen, was hier steht? Aber wir können nicht, das ist klar. Aber nur Jesus Christus kann. Denn er ist das Urbild und das Vorbild dieser Liebe. Er allein kann uns auch die Kraft geben, dass wir das tun können, was der Apostel hier schreibt. Wir merken natürlich, wir werden immer versagen. Und wir merken auch, wir werden immer an diesem Wort Gottes schuldig bleiben. Ich denke, es ist auch gut. Da werden wir vor diesem Vollkommenheitsstreben dann bewahrt. Aber die Forderung der Liebe andererseits zeigt uns dann auch in unserem Leben, ja, diesen lebenslangen Lernprozess. Diesen lebenslangen Lernprozess. Du und ich, jeder von uns, wir dürfen in der Liebe reifen, indem wir immer wieder neu eben von unserem Herrn lernen. Die Liebe ist hier, die hier gemeint ist, nicht nur eine menschliche Tugend. Sie ist nicht irgendwie auch eine neue Moral. Nein, ich denke, sie ist bewusst der Ausdruck und der Ausfluss von Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, mit seinem Sohn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes und die Gemeinschaft untereinander. Es ist das Aufschauen zum Himmel, zu dem verherrlichten Christus. Gemeinschaft ist, suchet nicht das, was auf der Erde ist, suchet das, was droben ist, wo der Christus ist. Nun betrachten wir diese Eigenschaften und Tätigkeitswörter. Nummer 1, die Liebe ist langmütig, langer Atem, ich glaube Geduld. Ich will versuchen, zu jedem etwas zu sagen, aber nur ganz kurz andeutend. Aber es ist einfach schön, über diese 15 Wesensmerkmale nachzudenken. Die Liebe ist freundlich. Oh, wie manchmal habe ich mich geärgert, dass ich so eine unfreundliche Antwort gegeben habe. Ja. Und denke ich, das ist doch die Liebe in dir. Und gerade am Telefon, nicht? Da geht das manchmal so basch zu. Nicht? Unfreundlich. Also, aber diese Liebe ist eben freundlich, wohlwollend, herzgewinnend. Ja. Ich denke da, 1. Samuel 30, Vers 31. Natürlich schwer, wenn ich jetzt frage, entschuldigt meine Stimme ein bisschen, wenn jemand weiß, was da steht, das ist ja schwer, ne? Da waren ja die Amalekiter in Ziklag eingebrochen, haben die Frauen und Kinder von David, von 600 Männern mitgenommen, gefangen, und David fragt den Herrn, soll ich ihnen nachjagen? Der Herr sagt, jage ihnen nach, und dann bleiben 200 am Bach Besor zurück, die zu schwach waren, die nicht mehr kämpfen konnten. Und die blieben beim Geräte, beim Tross. Und die 400 Kampftüchtigen, die haben die Amalekiter eingeholt und haben alles zurückgebracht. Nicht? Und jetzt kommen die Kämpfenden zu David zurück. Und da steht dann Vers 31. Und David sagte zu diesen Männern, da steht, er erkundigte sich nach ihrem Wohlergehen. Und die anderen 400 Männer haben gesagt, die sind Drückeberger. Die haben hier schlapp gemacht. Und die kriegen nur ihre Frauen und Kinder. Von der Beute kriegen sie nichts. Aber David war der andere, nicht? Da war die Liebe Gottes in seinem Herzen. Er erkundigte sich nach ihrem Wohlergehen. Diese Liebe ist freundlich. Und dann sagt er, tut nicht so, meine Brüder, mit dem, was Gott uns gegeben hat. Jeder bekommt den gleichen Anteil, der beim Tross ist und der im Kampf ist. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Schön, nicht? Das ist die göttliche Liebe. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Freundlich. Dann, die Liebe ist nicht eifersüchtig. Das haben wir schon einen negativen. Die Liebe ist nicht eifersüchtig. Das heißt, es gibt in der göttlichen Liebe keine Erhitzung. Keine Erhitzung. Aber eine harmonische Ehe, wo man sich so richtig mit Herzen liebt. Und da kann mir keiner sagen, da gibt es keine Eifersucht. Da ist die Eifersucht einfach da. Indem man eifersüchtig einen anderen anschaut, dass niemand anders ihn anrührt, dass niemand anders ihm zu nahe kommt und dass niemand anders sich neben ihn setzt, da ist man schon da, da wacht man schon eifersüchtig. Nicht? Also ja, das ist die Liebe und das wird Eifersucht gepaart. Nicht? Und wenn uns so etwas gegen den Strich geht, dann, nicht? Das ist irgendwie schwer zu verkraften. Aber die Liebe ist nicht eifersüchtig, sie ist einfach gelassen. Sie ist ruhig, auch in schwierigen Lagen. Die Liebe ist ruhig. Die bringt, lässt sich nicht durcheinander bringen. Viertens, die Liebe prahlt nicht. Nicht? Kein Windbeutel. Nicht? Wisst ihr, wie Windbeutelmasse gemacht wird? Mit einem Brandteig, nicht? Und dann die Eier reingerührt. Nicht? Und wenn das dann in den Backofen kommt mit Dampf drauf, nicht? Da geht so ein kleiner Kleck so groß auf. Nicht? Und der ist voll Luft. Der Windbeutel ist nur Luft. Und ja, wenn wir prahlen, dann verbreiten wir viel Luft und wenig Schale, wenig Masse. Verbreiten wir viel Luft. Ja, die Liebe bläht sich nicht auf, ist Punkt 5, das Aufblasen. Wisst ihr, ich war 16,5 Jahre, 1945 im Januar, 1. Januar musste ich zum Reichsarbeitsdienst einmarschieren. Und dann kommen die 16-Jährigen ja auch noch Soldat, nicht? Und dann wurden wir schon militärisch ausgebildet. Aber ich weiß noch, es war dunkel, auch wegen Verdunklung, nachts Fliegeralarm, nicht? Und in den Waschraum, abends spät kamen wir an, in den Waschraum, und da waren nur zwei Waschbecken, und ich habe den einen gesagt, nur geh doch mal endlich weg hier und lass mich auch mal waschen, nicht? Und ich denke, und dann dreht er sich um und brüllt mich an, nicht? Und sagt da, wie heißt du? Name? Aufschreiben! Ich bin hier Vormann, du hast mich zu gehorchen! Ja, sag ich, wusste doch nur nicht, dass du mein Vormann bist. Da hat ja auch einen nackten Oberkörper gehabt, konnte ich ja nichts sehen, nicht? Und jedenfalls, Name aufgegeben, nächsten Tag musste ich von Oberfeldmeister kommen und da wurde ich ernstlich verwarnt. Aber ich habe doch gedacht, der war vielleicht ein paar Monate älter als ich. Der machte seinen Arbeitsdienstlehrgang das zweite Mal mit. Da war der Beste und da wurde Vormann, nicht? Und jetzt war er gleich bei dem neuen Lehrgang, fühlt er sich auf, als wenn er der Kaiser von China wäre, nicht? Und hat mich fertig gemacht. Also, er hatte diese Liebe Gottes nicht im Herzen. Nicht? Er blähte sich auf. Er hatte eine ganz, ganz kleine Höherstellung als ich. Aber die nutzte er so aus, dass er alle anderen, die unter ihm waren, wie null und nichts und fix und fertig machte. Und das erleben wir heute in den Betrieben, wo man zusammenarbeiten muss, ja in der gleichen Weise. Das ist ja immer wieder im Menschen, der Gottes Liebe nicht kennt. Ja? Und dann, die Liebe gebärdet sich nicht unanständig. Sie verliert nicht die gute Haltung. Ja? Sie ist nicht taktlos. Taktgefühl, Höflichkeit. Genau das fehlt oft unter Christen. Warum? Die Liebe sucht nicht das ihre. Nicht? Viele Menschen denken ständig nur an ihre Rechte. Andere wieder denken zu stark an ihre Pflichten. Aber ich denke, wenn ich immer nur auf mein Recht bedacht bin, dann ist ja mein Leben eigentlich ständig nur auf mein Ich fixiert. An das Wesen der Liebe ist doch gerade eben auch diese Befreiung vom Ich und diese Hinwendung zum Du. Wir denken immer, wie du mir, so ich dir. Nein, ein Christ denkt, so wie Gott mir, so ich dir. Ja, das ist schön. So wie Gott mir, so ich dir. Nicht so wie du mir, ich dir. Die Liebe sucht nicht das ihre. Achtens, die Liebe lässt sich nicht erbittern, sie lässt sich nicht reizen zum Zorn. Es gibt keine Entrüstung, keine Erbitterung. Alles das ist dann ein Zeichen der Unterlegenheit, wenn ich bitter werde. Hebräerbrief Kapitel 12, 15, auf dass nicht eine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und viele beunruhige. Und neuntens, die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Seht, bei einer ordentlichen Buchführung, da müssen alle Posten im Hauptgebuch eingetragen werden. Nicht? Es darf kein Posten fehlen, sonst die Buchführung wird sie verworfen. Und das Finanzamt prüft ganz genau und findet das schon raus, wenn wir da etwas machen und nicht alles eintragen und nicht ehrlich sind. Ja? Aber die göttliche Liebe, ja, die lässt eine Menge verschwinden. Petrus sagt, die Liebe rechnet oft Böses nicht zu. Das ist aber so zu verstehen, ja? Von anderen zugefügtes Böses müssen wir nicht ständig in unserer Erinnerung festhalten. Ich habe das mal in aller Liebe einem Bruder gesagt, der meinte immer, er müsste das stark betonen, dass ihm an einem bestimmten Punkt in seinem Leben von seinen lieben Brüdern und Schwestern ganz, ganz starkes Unrecht geschehen ist. Und dann sagte ich zu ihm, aber das musst du doch nicht auf jeder Freizeit und jeden Abend und den ganzen jungen Leuten hier sagen. Das ist doch nun nicht schön. Und du musst doch selbst einmal mit diesem Problem fertig werden. Und das immer wieder in deiner Erinnerung rausholen. Und immer wieder einen bestimmten Menschen oder mehrere Menschen damit in ein schlechtes Licht zu stellen. Das ist doch unmöglich. Diese Liebe rechnet Böses nicht zu. Dann ist Gemeinschaft da. Denn dann ist der andere getröstet, der ja den Trost braucht, der ja nicht immer wieder sein eigenes Versagen hören muss. Nun zehntens, die Liebe freut sich nicht der Ungerechtigkeit, also keine Freude über irgendein Unrecht. Das heißt, wahre Liebe kennt keine Schadenfreude. Weißt du, ich muss immer an das jüdische Mädchen denken, nicht, die in die syrische Gefangenschaft kam, bei Nahemann, ja. Sie haben ein junges Mädchen am Streifzug einfach aus dem Elternhaus weggenommen und dort musste sie als Sklavin arbeiten. Für dieses Mädchen war praktisch die Heimat verloren. Das Elternhaus nie wiedersehen. Weit weg im heidnischen Land. Keinen Gott mehr, den sie anbeten konnte. Nicht? Heidnische Götzen. Und da wird ihr Herr Nahemann krank, aussätzig. Und er hätte sie doch einfach sagen, ha, das ist dir geschieht dir recht. Gottes Strafe für dich. Nicht? Du hast mich hierher gemacht und ich zur Sklavin gemacht. Und jetzt Unrecht ist mir geschehen und Gott straft dich dafür. Hat sie das gesagt? Sie sagt einfach, ach, wäre doch mein Herr bei dem Propheten, der in Samaria ist, in Israel. Der würde dich von deinem Aussatz heilen. Die Liebe freut sich nicht mit der Ungerechtigkeit. Die Liebe hat ein Zeugnis auf die Gerechtigkeit Gottes. Elftens, die Liebe freut sich mit der Wahrheit, sie freut sich an der Wahrheit, sie will Wahrheit in Wahrheit helfen. Oder auch die Liebe freut sich, wenn die Wahrheit getan wird. Wahrheit ist der Wille Gottes, der von uns dann auch Gehorsam fordert, ja. Und zwölftens, das kommt das viermal, und dann sind wir schon am Schluss, 12, 13, 14, 15, ja. Das viermal alles, alles hält die Liebe aus. Oh, das ist gewaltig schwer, nicht? Alles hält die Liebe aus. Alles, da gibt es keine Ausnahmen. In der Stille bringt die Liebe wieder alles in Ordnung. Alles, jawohl, Beleidigungen, Kränkungen, Enttäuschungen. Diese Agape-Liebe, die kann das ertragen. Und der Blick an das Kreuz unseres Herrn zeigt uns immer wieder diese Liebe, nicht? Pilatus muss sagen, antwortest du nicht, hörst du nicht, wie viele sie gegen dich reden. Jesus aber schwieg. Warum schwieg er? Weil die Liebe verträgt alles. Die Liebe glaubt alles. Noch schwerer zu verstehen. Die Liebe glaubt alles. In Bezug auf Gott, denke ich, in Bezug auf sein Wort, in Bezug auf seine Verheißung gibt es keinen Zweifel. In Bezug auf den Menschen, da gibt es schon mal Zweifel. Da sagen wir hoffnungsloser Fall, haben wir schnell gesagt. Und manchmal stimmt das vielleicht auch. Aber die Liebe nimmt dann immer noch vom anderen das Beste an. Sie ist bereit, das heißt Vertrauen zu schenken. Hier ist eben gemeint, die Liebe muss da etwas einsetzen, wo ein wagender Glaube ist. Investieren. Denn die Liebe hofft alles. Sie gibt keine Menschen auf. Bei Gott gibt es in dem Sinne keinen hoffnungslosen Fall. Gott kennt das Leben des anderen Menschen, den wir vielleicht aufgegeben haben. Und Gott kennt auch seine Zukunft. Die Liebe macht Mut und gibt Hoffnung. 15. Die Liebe duldet alles. Ich denke hier eben wieder, auch ohne Ausnahme, alles. Aber ich habe ja auch mal drüber nachgedacht. Die Liebe duldet alles. Das Dulden ist hier nicht so passiv gemeint, nicht? Dass man sich so bückt, wie so ein Schilfrohr sich bückt, nicht? Und lässt den Sturm so darüber sausen. Und wenn der Sturm weggeht, richtet sich das Schilfrohr wieder auf. Ja, das könnte man auch meinen. Man zieht den Rücken ein und dann geht das vorbei. Nein, das ist hier nicht gemeint. Die Liebe duldet als, heißt nicht in gebückter Stellung, sondern die Liebe duldet ist eine aktive Haltung. Es ist das mannhafte Durchstehen von Heimsuchungen. Von Heimsuchungen. Es geschah nach diesen Dingen, dass Gott den Abraham versuchte. Die größte Heimsuchung, die Prüfung in seinem Leben. Und diese Liebe standhaft. Woran ist das zu erkennen? Dass Abraham sich nicht bückte wie ein Schilfrohr, sondern dass er aufrecht nach Moria ging. Ja? Abraham, Abraham, ziehe deine Hand ab von diesem Knaben und tue ihm gar nichts. Und nun kommt die Begründung. Nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Hat das Gott nicht schon vorher gewusst, dass Abraham Gott fürchtet? Natürlich hat Gott das gewusst. Aber er musste doch den sichtbaren Erweis haben. Du hast deinen Sohn, deinen einzigen, den Isaak, den du lieb hast, mir nicht vorenthalten. Das ist.
Aber wenn er allein schon da, wo er zu den Kindern sagt, ich werde wieder mit meinem Sohn zu euch zurückkommen. Da ist ja schon im Vorfeld dieses Vertrauen zu Gott.
Ja. Micha, wir können ja jetzt hier nicht die ganze Abrahamsgeschichte betrachten. Aber das gehört genauso dazu und ist eine Ergänzung. Sehr gut, danke. Ja. Seht, so war der Herr Jesus, so war unser Herr. Und so ist auch heute er, verträgt alles, er glaubt alles, er hofft alles, er duldet alles. Und nun sagt die Schrift, diese Liebe hier hört niemals auf. Der Apostel Paulus spricht hier von der Ewigkeit der Liebe. Er sagt, sie ist einfach unvergänglich. Die Liebe bleibt. Aber was hört auf? Und dann kommen wir zum zweiten Teil von Kapitel 13. Und jetzt kommen wir erst zur Pause. Jetzt machen wir 10 Minuten, Viertelstunde Pause. Und dann kommen wir zu den Glaube, Liebe, Hoffnung. Diese drei, die bleiben. Und dann müssen wir darüber sprechen, was aufhört.